Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ein Lehrstuhl für europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Ich möchte zunächst die Frage an Falk Drechsel richten. Wie hat man vor 1989 mit dem Thema Vertreibung in der DDR umgegangen? Wie ist man umgegangen mit dem Thema?
Vor 1989 hat die zunächst sowjetische Besatzungszone bis 1949 und dann die spätere DDR auf diesem Gebiet eigentlich überhaupt keinen Umgang gefälligt. Es wurde tabuisiert. Man hat sogar verboten, das Wort Flucht zu benutzen, bestenfalls Vertreibung. Und man hat es mit dem beschönigenden Begriff Umsiedler, als würde man von einem Dorf ins andere ziehen, bezeichnet. Es gab auch in den Ländern der sowjetischen Besatzungszone sehr viele Vertriebene oder Flüchtlinge, die 1945 zu Kriegsende ihre Heimat verlassen mussten. Aber sie wurden als solche überhaupt nicht thematisiert und es spielte auch im Unterricht der Schule bis 1989 überhaupt keine Rolle. Durfte auch nicht, sollte auch nicht drüber gesprochen werden.
Vielleicht können wir da auch, wenn das am Ende der Diskussion ich ein paar Fragen an die anwesenden Schüler stelle, darüber nochmal sprechen, wie sie das mit ihren Eltern und Großeltern erlebt haben. Es würde uns jetzt interessieren, wie der Neuanfang denn stattgefunden hat, Herr Zempel. Also Herr Zempel ist ein Wessi oder war ein Wessi und er ist von Westdeutschland in den Osten gekommen nach 1989 und er hat hier in Sachsen den Neuaufbau erlebt. Und wie sah das aus, Herr Zempel? Gab es Ressentiments? Waren die Vertriebenen froh, endlich darüber sprechen zu können und sich organisieren zu können? Oder hatten die gar kein Interesse mehr daran, sich in irgendeiner Weise daran zu erinnern?
Die älteren Vertriebenen hatten ja, häufig weil sie schon gar nicht mehr berufstätig waren, noch viele Verbindungen in den Westen gehabt. Brieflich oder wenn sie Rentner waren, konnten sie auch schon als Rentner in den Westen fahren. Und ich weiß das von verschiedenen, die mir das berichtet haben, dass sie diese Westbesuche benutzt haben, um dann zu den Treffen der Vertriebenen im Westen zu fahren. Und wenn sie dort bei diesen vertriebenen Treffen auftauchten, dann wurden sie häufig mit großem Jubel begrüßt. Das waren eben die Brüder und Schwestern von der anderen Seite der Grenze, die man so selten sah. Und sie waren also dort gern gesehene Gäste. Und diese Möglichkeit haben viele Ältere benutzt. Und der Zusammenhalt unter den Vertriebenen war wegen dieser Erlebnisse immer besonders eng. Und das wurde dann auch in den Familien weitergegeben. Also dieses Bewusstsein, Vertriebener zu sein, von woanders eigentlich herzukommen, eigentlich woanders die Heimat zu haben, das war unter den Vertriebenen in der DDR noch sehr rege.
Man kann dann wohl sagen, dass der Neuaufbruch oder der Neuanfang 1989 von den meisten freudig begrüßt wurde, dass man dann endlich sich sozusagen vereinigen konnte, Zusammenkünfte haben konnte, nicht mehr in den Westen reisen musste, wie Sie gerade gesagt haben. Wie hat denn, Herr Baumann, der Staat darauf reagiert? Also die DDR hat die Vertreibungsschicksale tabuisiert. Ab 1989, 90 gab es ja das Bundesland Sachsen und die sächsische Staatsregierung muss ja in irgendeiner Weise das gefördert haben oder begleitet haben. Wie hat man sich das vorzustellen?
Die Begleitung geschieht ja Bundesrepublik weit. Wir haben ja die Rechtsordnung übernommen und in der Bundesrepublik gibt es das Bundesvertriebenengesetz und demnach fördert sowohl der Bund als auch die einzelnen Länder diese Kulturmaßnahmen. Und das hat auch der Freistaat Sachsen übernommen. Jedes Bundesland macht das und ab 1992 dafür noch einen eigenen Haushaltstitel eingeführt mit rund damals 50.000 D-Mark. Der ist bis heute auf 240.000 Euro gestiegen, also 480.000 D-Mark sozusagen, und fördert damit sowohl die Verbände als aber auch alle anderen Vereine, Museen, Kommunen, die Partnerschaften in die ehemaligen deutschen Ostgebiete, also Woiwodschaft Niederschlesien insbesondere, pflegen.
Das klingt ja relativ opulent. Die Frage ist natürlich, das ist die Reaktion der Betroffenen, die wir bisher besprochen haben, und derjenigen, die sich für die Betroffenen einsetzen. Wie ist denn die Vertreibungsthematik nach 1989 in Ostdeutschland von den Nicht-Betroffenen aufgenommen worden? Also gab es da Ressentiments? Hieß es, jetzt fangen die auch noch an, wie im Westen, Herr Chaya und Herr Hubka, die waren ja in der DDR nicht besonders beliebt, die westdeutschen vertriebenen Politiker. Also wie hat die Gesellschaft, wie hat man sozusagen auf dieses Anliegen 40 Jahre nach der Vertreibung, dass man nun sich organisiert und nun auch in die Öffentlichkeit tritt, wie hat die Gesellschaft darauf reagiert, Herr Zempel?
Also die Gesellschaft hier, zumindest was Sachsen betrifft, für die anderen Bundesländer, neuen Bundesländer kann ich das ja nicht sagen. Die Gesellschaft hatte ja so im Kopf, alle diejenigen, die schon die Schule absolviert hatten, dass die Vertriebenen galten ja in der DDR als Revanchisten. Und eben, dies klang immer noch nach. Und wenn man mit anderen Vereinen, Verbänden, Kommunen, Behörden zu tun hatte, dann merkte man das immer noch, dass dieses Denken da in den Hinterköpfen war. Es hat schon eine Zeit gebraucht, bis sich das etwas gelegt hatte. Es hat auch verschiedene kleine Anschläge auf die Büros der Vertriebenen gegeben. Da wurden manchmal die Fenster eingeschmissen. Es wurden manchmal Unrat in die Briefkästen gesteckt. Also es war schon etwas schwierig, aber Sie haben es ja vorhin gesagt, ich bin im Westen aufgewachsen, im Westen war es schlimmer. Also hier in Sachsen war die Ablehnung der Vertriebenen nicht so stark wie in den alten Bundesländern.
Wie haben denn die vertriebenen, unfreundlichen Parteien, Herr Dr. Baumann, darauf reagiert? Also gab es zum Beispiel auch eine Beteiligung der ehemaligen PDS, der heutigen Linken, an diesen Vertreibungsdiskursen. Denn was Sie berichtet haben, ist ja das Unternehmen einer CDU-geführten sächsischen Landesregierung immer noch. Und wie haben die anderen Parteien darauf reagiert?
Sicher schon durch die CDU, die hatte auch am Anfang die absolute Mehrheit im Freistaat Sachsen. Aber muss ich auch auf den Bund schwenken, dort gab es immer den Titel, egal welche Koalition im Bund an der Macht sozusagen war. Und auch die dann, als die CDU nicht mehr die Alleinregierung hier stellte, sowohl die SPD als auch die FDP haben dieses Thema immer mitgetragen. Und im Prinzip auch die anderen Parteien durch die Bestätigung des Haushalts und gerade die FDP. Es wurde ja dann vor ungefähr 4 Jahren ein Gedenktag für die Vertriebenen eingeführt. In der gesamten Bundesrepublik und in 3 Bundesländern nochmal extra, Hessen, Bayern und eben Sachsen. Und das hat damals die Koalition CDU und FDP gemacht. Insofern kann man sagen, über die CDU hinaus reicht dieses Thema auch weiter. Man hat anerkannt, wir waren ja damals, hatten wir 49 rund 1 Million Vertriebene. Das sind also 20% der Bevölkerung und 1995 noch über 350.000. Das sind knapp 10%, die das betrifft. Das sind nur am wenigsten Organisierte, wie mein Nachbar rechts. Aber trotzdem ist das Thema in den Familien verankert. Und diesen Leuten einfach eine Stimme zu geben, war, glaube ich, schon, oder ist ein Anliegen über die CDU-Regierung hinaus.
Und das Thema in der Schule, Herr Drechsel?
Das ist die zweite Ebene, glaube ich, die Schule, neben der dritten Ebene der Familie. Man muss ganz klar sagen, 40 Jahre SED-Propaganda, SED-Duktus, SED-Sprache haben ihre Spuren hinterlassen. Also das auch im öffentlichen Bewusstsein, in der öffentlichen Wahrnehmung. Das Thema Vertreibung, ich habe gestern gerade nochmal nachgeguckt im Lehrplan Geschichte für sächsische Gymnasien. Das Wort Vertreibung taucht 3-mal exakt auf. Das Thema Flucht überhaupt nicht, zumindest nicht auf die deutsche Bevölkerung bezogen. Mir ist aber gestern auch aufgefallen im Gespräch mit Eltern, wie Dr. Baumann schon sagt, dass in den Familien, und das haben auch meine Schüler bestätigt, ist es präsent. Aber es wurde schon gesagt, wenn ich sagte, es hat seine Spuren hinterlassen, 40 Jahre entsprechende Indoktrination, bestehen natürlich bei Teilen der Lehrerschaft auch heute noch gewisse Ressentiments, Vorbehalte, möglicherweise auch Angst, mit dem Thema umzugehen. Wenn es im Lehrplan auftaucht, also gerade in der Klasse 10 beispielsweise, ist es das letzte Wort im Lehrplan. Das fällt dann rein aus schulorganisatorischen Gründen manchmal einfach runter. Man hat halt keine Zeit mehr dazu. Also es ist tatsächlich etwas stiefmütterlich, auch heute noch in der Schule, auch im mittlerweile dritten sächsischen Lehrplan Geschichte. In Erdkunde taucht es gar nicht auf, in den Fächern Ethik, Religion kaum. Also es ist immer noch ein Randthema und wird auch, glaube ich, nicht so sehr, gehört ganz bestimmt nicht zu den Lieblingsthemen der meisten sächsischen Geschichtslehrer.
Aber es könnte doch sein, dass die aktuelle Entwicklung das ändert. Also wenn ein Thema öffentliche Relevanz besitzt, dann ist es doch Migration, Zwangsmigration, Vertreibung, Asyl, Fremde andernorts, verbunden mit auch mit Minderheitenfragen, dass Minderheiten vertrieben werden. Und waren die Deutschen im Osten keine Minderheit, sondern sie waren die Mehrheit. Also ist es denn nicht doch so beobachtbar in den Schulen oder auch in der Politik, dass diese seit 3 Jahren in aller Munde sich befindliche Asylkrise mit dem Kernwort Vertreibung, dass das auch eine neue Haltung gegenüber der Vertreibung der Deutschen aus dem Osten 1945 hervorruft? Oder ist es vielleicht sogar eher eine Behinderung, dass man sozusagen beides miteinander vermengt und für identisch hält, was es ja nicht war?
Also die Vermengung halte ich für problematisch. Ja. Es sind schon zwei, auch wenn das Wort vielleicht angemessen ist für beide Phänomene, es sind schon zwei unterschiedliche oder drei unterschiedliche Vorgänge einerseits. Ich halte es dennoch für wichtig, eben genau weil es zu der, es ist ein Geschichtsnarrativ, es ist bestimmend, konstituierend, auch für die Familien bis heute. Und die älteren Zuhörer, wenn sie sich umsehen, sie werden sehen, die Jugendlichen hier sind noch sehr jung. Mit Sicherheit sind es keine, die Vertreibung selbst erlebt haben. Aber es lebt in ihnen fort. Ja, also und deswegen muss es auch beigebracht werden. Es muss vielleicht auch von der persönlichen, subjektiven Legendenbildung befreit werden. Ja, sondern es ist ein geschichtlicher Fakt, der einen Großteil unseres Volkes betroffen hat und betrifft. Das zu vermengen, ich sage es nochmal, scheint mir dann manchmal auch ein bisschen bemüht und ein bisschen konstruiert zu sein.
Ja. Das ist natürlich schon zu beobachten, dass das versucht wird, da Parallelen zu ziehen, und dass man doch oft sagt, ja, die Vertriebenen sind doch betroffen worden von der Vertreibung und die müssen am ehesten heute Verständnis für die anderen haben. Ich sehe das als übergreifend, und so sind wir das auch im Innenministerium, eigentlich das Wort Heimat, wie beheimatet man sich? Und da kann man schon, sollte man schon gucken, wie ist es das damals gelungen und unter welchen Voraussetzungen. Gleiche Kultur, gleiche Sprache, Religion ebenso und der unbedingte Willen, sich wieder zu beheimaten. Und damals war es auch nicht möglich, die Hand aufzuhalten, sondern man musste sich engagieren und mitmachen. Und natürlich kann man auch heute Vergleiche ziehen. Ich denke mal an den Diktaturenvergleich. Man darf es eben bloß nicht gleichsetzen. Und wir versuchen das schon aufzunehmen, indem wir eben halt eine Wanderausstellung oder mehr auch immer mehr eine gemacht haben, Integration durch Leistung, und gezeigt haben, wie kann man sich am besten integrieren in die Gesellschaft, nämlich nicht durch Bittstellung, sondern durch Leistung, indem man sich einbringt in dem Land. Und da ist für uns ein großer Zugang, und deshalb haben wir das Thema zwar mal forciert, und das war uns halt auch durch die Mittel möglich, die Zeitzeugeninterviews. Wir haben ganz viele Zeitzeugeninterviews aufgenommen, kann vielleicht Herr Zempel dann noch mehr dazu sagen, wo das rauskommt, wie man sich in Bereichen integriert hat. Und die Vertriebenen hatten ja gerade im Bergbau, Wismut wäre ohne die Vertriebenen nicht so denkbar gewesen. Und die haben ganz entscheidend das Land ja mitgestaltet, und das arbeiten wir eben heraus, um zu zeigen, wie könnte man das heute machen, wie kann der Staat für Integration sorgen und was muss auch vom Einzelnen auch passieren, wie muss ich mich einbringen?
Also kann man sagen, dass nicht die Flucht sozusagen das Thema ist, aus dem wir heute lernen können, sondern die Integration. Integration geflohener Menschen, geflohener Deutscher im veränderten Deutschland. Und das ist in der Tat ein Lehrstück, was es zu beachten gilt. Wie ist es mit Herrn Zempels eigenem Verband?
Na, wenn ich nochmal auf die vorherige Frage zurückkommen darf. Also wir haben schon den Eindruck, dass durch die gegenwärtige Asylkrise das Interesse an dem Schicksal der deutschen Vertriebenen zugenommen hat. Also ich habe ganz viele Anfragen von der Presse, vom Rundfunkanstalten, von Fernsehanstalten, die dieses Thema behandeln wollen. Und in der Vergangenheit waren wir mit der Aufnahme und der Darstellung in den Medien nicht immer zufrieden, weil es häufig zu undifferenziert war und an Vorurteilen festgemacht wurde. Aber ich bin schon der Auffassung, dass die Berichte, die in den letzten 2-3 Jahren gesendet wurden, doch zunehmend objektiver waren und zunehmend mit mehr Empathie aufgenommen wurden, als das früher der Fall war. Dann jetzt zu diesem letzten Punkt der Integration. Dr. Baumann hat ja schon auf diese Ausstellung hingewiesen, die wir erstellt haben, Integration durch Leistung. Aber wir müssen natürlich sehen, dass die Integration von Deutschen aus Schlesien oder Ostpreußen oder auch von der Wolga natürlich viel leichter ist, als wenn es Flüchtlinge sind, die aus anderen Teilen der Welt kommen. Die deutschen Vertriebenen und die Spätaussiedler sprechen Deutsch, kommen aus der deutschen Kultur, haben eine deutsche Religion und das ist eben auch durch eine Ausbildung, die der hiesigen Wirtschaft entspricht. Das ist also schon wesentlich einfacher, die zu integrieren als Leute aus anderen Teilen der Welt.
Also vergleichbar ist es nur begrenzt. Vieles ist unvergleichbar. Aber ein großes Problem sehe ich darin, das mögen die Damen und Herren der älteren Generation mir nicht übel nehmen, die Erlebnisgeneration ist alt, zum Teil sehr alt, und stirbt irgendwann mal aus. Also wir hoffen, dass sie noch lange nicht aussterben, aber man muss das so sehen. Die Erlebnisgeneration schmilzt dahin und stirbt irgendwann aus. Und wie ist die Zukunft? Also wird das Thema, wenn die Erlebnisgeneration ausgestorben ist, auf eine andere Ebene gehoben, wird es dann völlig entpolitisiert. Die persönlichen Schicksale sind ja dann auch nicht mehr so virulent. Ist das ein Vorteil, ein Nachteil? Gibt es Ideen, Herr Drechsel, wie man das macht in der Schule, wenn die Alten tot sind?
Na, ich würde erstmal so machen, ich würde einfach mal fragen von den jungen Leuten, wo gibt es denn, so ihr es wisst, wo gibt es denn in den Familien einen Hintergrund, einen betroffenen Hintergrund, den ihr kennt, wo Großeltern und Urgroßeltern vertrieben worden sind? Einfach mal, vielleicht könnt ihr euch mal melden. Ja, also ich zähle jetzt mal ganz grob durch und komme so auf 10 vielleicht. Mach kein Geheimnis, es sind Schüler von mir. Es sind 22, 24 sind mit, das sind 10, das sind also fast die Hälfte der Schüler haben, der Jugendlichen heute, ich weiß nicht, ob man das hochrechnen kann, aber ein Viertel bis ein Drittel ist es mit Sicherheit. Und da ist in der Familie, und das ist eine, neben der Schule, natürlich ist es die Instanz, wo Geschichte bewahrt wird, wo Geschichte gelebt wird, wo Geschichte als Narrativ dazu beiträgt, eigenes Leben zu gestalten. Ich denke, das ist sich selbstverständlich, ob wir wollen oder nicht, fortsetzt. Es wird nicht materielle Ansprüche geben, das glaube ich nicht, was vielleicht vor 30, 40 Jahren noch eine Rolle spielte. Aber es lebt im Bewusstsein auch dieser heute 15-Jährigen, 14-Jährigen mit und sie tragen das in ihrer Familie. Mehr als nur die Erinnerung, sondern es ist ihre Herkunftskultur.
Also ein persönlicher Zugang wird bleiben, aber der schulische Zugang, gibt es da Perspektiven, wie sich das ändern kann in den Lehrplänen? Wird das vermengt mit aktuellen Tendenzen?
Ich bin davon überzeugt, dass das eine stärkere Rolle spielen wird. Wir sind zurzeit dabei, die sächsischen Lehrpläne zu überarbeiten. Schon allein deshalb, weil es nach gegenwärtigem Stand der Dinge seit 30 Jahren keine Geschichte mehr gibt. Die Geschichte endet in der Schule 1989. Man wird da was aufnehmen müssen. Ich denke, appelliere aber auch ganz bewusst nicht nur daran, etwas in ein Lehrplanwerk hineinzuschreiben. Und insofern richtet sich mein Appell auch wieder an meine Schüler. Selbst den Mut haben, auch kontroverse Themen, auch Themen, die vielleicht nicht unbedingt auf der Straße liegen, selbst zu thematisieren. Und ich appelliere ganz besonders auch an meine Kollegen Geschichtslehrer, den Mut zu haben, vielleicht auch mal eine andere Sichtweise zu übernehmen, als die, mit der wir vor 20, 25, 30 Jahren konfrontiert und sozialisiert worden sind. Als alle Vertriebenen, Professor Groll sagt es, Herr Zempel sagt es, Revanchisten, Rechte waren, rechts ist dann gleich Faschismus. Und also sowas in diese Ecke zu stellen, sondern wirklich den Mut zu haben, das zu thematisieren und sich damit auseinanderzusetzen. Möglicherweise, hier knüpfe ich an Professor Kroll an, möglicherweise auch später mal als Lehrer.
Ja, der Blick geht auf Herrn Zempel. Sie sind ja als Vorsitzender des Sächsischen Vertriebenenverbandes von der demografischen Problematik unmittelbar betroffen. Stirbt Ihr Verband bald aus?
Ja, das ist sehr schwer zu beantworten. Wir versuchen seit langem uns die mittlere Generation, jüngere Generation, da trauen wir uns nicht so ran, aber die mittlere Generation heranzuziehen. Aber da stoßen wir natürlich auf die normalen Schwierigkeiten, auf die heute alle Vereine stoßen, die mit Ehrenämtern arbeiten. Das ist bei uns nicht anders als bei den Kirchen oder bei den Feuerwehren oder den Sportverbänden. Wir erleben zurzeit einen Rückzug in das Private, der eben die gesamte ehrenamtliche Arbeit schwer macht. Also wir versuchen schon, die mittlere Generation heranzuziehen. Und dann haben wir ja auch Projekte, bei denen die Erinnerungen oder in denen die Erinnerung besonders gepflegt werden soll und kann. Wir haben das Haus der Heimat in Reichenbach in der Nähe von Görlitz. Dort kommen auch Schulklassen hin und wir sind dabei in Hoyerswerda eine Erinnerungs- und Begegnungsstätte und Schulungsstätte, eine außerschulische Bildungsstätte einzurichten, wo dieses Thema auch noch weiter behandelt werden kann. Und wir stellen uns vor, dass dort zum Beispiel nach Hoyerswerda die Schulklassen einmal im Jahr kommen, insbesondere die höheren Klassen, um sich dort mit dem Thema zu befassen.
Ja, die Politik wird wahrscheinlich an der Thematik dranbleiben, Herr Baumann, denke ich mal. Sie hat ja einen Markstein gesetzt durch diese Schaffung des Gedenktages für Flucht und Vertreibung. Der findet einmal im Jahr statt mit einer Feier, also mit einer Gedenkfeier im Sächsischen Landtag in Dresden, mit einer Festrede. Und da wird sozusagen dieser Thematik gedacht. Noch steht im Mittelpunkt die Flucht und die Vertreibung der Deutschen. Aber in den letzten beiden Malen geht das ins Weitere, ins Größere. Und die Frage ist polemisch, gibt die Politik noch Geld für die Thematik, wenn der letzte Vertriebene gestorben ist? Oder ist dann für die Politik der Anreiz weg, weil es keine Wähler mehr gibt?
Ich glaube, dass in diesem Punkt nie ganz so gedacht wird an den Wähler, denn so viele sind es ja dann sowieso nicht mehr. Geld wird es, denke ich, weiterhin geben. Also es hängt immer von den Landtagsabgeordneten dann natürlich ab und von der Zusammensetzung des Landtags, aber erstmal ist es eine gesetzliche Verpflichtung. Und da das Thema Heimat und sich integrieren in den Mittelpunkt rückt, geht das auch weiter als über die Vertriebenen hinaus. Und die Handzeichen, ich war selber erstaunt, haben es ja schon gezeigt, das ist ein Thema, was auch die jüngere Generation bewegt. Nicht zuletzt gehören die Spätaussiedler dazu. Die sind sowieso jünger, da kommen immer noch welche. Und es gibt eine Stiftung, die Vertriebenen eingerichtet haben. Die Stiftung besteht unabhängig von den Personen weiter fort. Ist ja nur eine Vermögensmasse. Ich glaube, da ist das Thema auch gesichert. Und nicht zuletzt muss man sagen, das Thema heißt auch Kulturpflege. Es ist schon weitgehend entpolitisiert. Wir arbeiten viel, also über die Projekte, auch mit den polnischen Nachbarn zusammen, mit den tschechischen Nachbarn wird das versucht. Und dort ist ein großes Interesse daran, denn die sind ja auch vertrieben worden, wenn auch unter anderen Umständen, zum Beispiel aus Lemberg und wohnen jetzt in Niederschlesien und sind interessiert an der Kultur des Landes, um daraus Anregungen für ihre Identität zu ziehen. Auch Schulklassen werden gefördert, Museen, Kommunen, hatte ich schon gesagt. Und solange dort ein Interesse da ist, Exkursionen zu machen nach Kreisau, nach Großrosen, nach Breslau, mit anderen, mit polnischen Schülern zusammenzuarbeiten, wird die Politik nie umhinkommen, weiterhin dieses Thema zu unterstützen. Und zwar auch unabhängig, ob noch ein Vertriebener lebt oder nicht.
Ja, ich bekomme hier von der strengen Frau Chefin schon ein Plakat gereicht, dass wir Schluss machen müssen oder dass wir in den Schluss hinübergleiten. Ich darf zunächst Ihnen allen noch mitteilen, dass es ein Land gegeben hat, einen Staat gegeben hat, der die deutsche Minderheit nicht vertrieben hat. Und dieses Land ist zufälligerweise im Moment, gerade heute, 2018, das Themenland der Leipziger Buchmesse, Rumänien. Die rumänische Regierung hat aus verschiedenen Gründen ihre Deutschen nicht vertrieben und das waren eine ganze Menge, die Siebenbürger Sachsen, die Banater Schwaben. Das wollte ich nur erwähnen, sozusagen als Honneur dem Themenland Rumänien gegenüber. Und dann wollte ich mich an die jungen Schüler wenden und sie bitten oder euch bitten, beschäftigt euch mit dem Thema. Es wird euch begleiten, nicht nur familiär, also nicht nur über die Schicksale eurer Eltern oder Großeltern. Es wird euch auch begleiten in Zukunft in unserem Land. Denn ich gehe nochmal zurück auf den Ausgangspunkt. Wir werden, also die Bundesrepublik wird zusehends ein Einwanderungsland. Das war sie bisher nicht. Wir hatten keine Kolonien und hatten das Problem, was die Engländer und die Franzosen haben, nicht. Jetzt haben wir das Problem und es wird, gerade wenn ihr groß seid, wird das sozusagen im allgemeinen Diskurs fest verankert sein. Und da kann vielleicht der Blick auf das Schicksal eurer Großeltern im deutschen Osten 1945 euch ein paar Impulse vermitteln. Schönen Dank, macht's gut.
Punkt genau.
Wenn ihr euch interessiert, haben wir hier ein paar Broschüren mit Bildern über das Thema, wie es in der DDR behandelt wurde. Also könnt ihr euch mitnehmen und euren Eltern mitbringen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.